Wisst ihr, welches die häufigsten Themeninhalte sind, die Evangeliumschreiber von der Zeit nach Jesu Auferstehung berichten? Ihr werdet recht haben, wenn ihr sagt, naja, was alle berichten, ist vom Unglauben der Jünger, dass sie es nicht fassen konnten. Das ist richtig. Das ist auch eines der häufigsten Themen, die die Evangelisten von der Zeit nach Jesu Auferstehung ansprechen. Das waren ja 40 Tage, die Jesus nach der Auferstehung noch auf der Erde war und dann fuhr er in den Himmel. Und es ist durchaus schon interessant zu betrachten, worauf hat Jesus in diesen 40 Tagen so viel Wert gelegt? Was war ihm so wichtig und was war dann den Evangelisten so wichtig zu sagen, selbst wenn wir nur ganz wenig schreiben von dieser Zeit und nicht alle 40 Tage beschreiben, das und das und das, das muss unbedingt rein. Nun natürlich, wie er auch verstand und das leere Grab, das ist wichtig, das muss rein. Aber was sehr interessant ist, was alle Evangelisten schreiben, und wirklich alle, und selbst die, die nur, ich würde schon fast sagen, ein halbes Kapitel über die Auferstehung von Jesus schreiben. Also ein ganzes Kapitel, aber eben nur ein kurzes Kapitel, wie zum Beispiel Markus 16. Oder Matthäus schreibt zwar eine ganze Menge, ist das längste Evangelium, aber von Jesu Auferstehung, also von der Zeit danach, schreibt er ein Kapitel, noch nicht mal ein langes, also kurz. Er fasst sich da wirklich sehr kurz, was da alles passiert ist. Lukas und Johannes schreiben sehr viel mehr, auch einzelne Geschichten. Alle sprechen davon, wie wichtig es ist, diese Botschaft weiterzusagen. Der Sendebefehl, den Jesus gab an seine Jünger, geht hin und predigt diese gute Nachricht der ganzen Welt in unterschiedlichen Formen, aber diese Botschaft haben alle drin. Und das ist das, worauf ich heute gerne stehen bleiben möchte. Und ich möchte euch heute 5 Schritte zu dieser Weitergabe dieses Evangeliums sagen oder ja, zu der Verkündigung der Auferstehung Jesu. Das erste ist die Schrift. Es geht alles von der Schrift aus. Das zweite, da wird es um das Verständnis gehen. Der strittische Schritt beschäftigt sich mit dem Evangelium, der vierte Schritt mit der Verkündigung und der fünfte das Zeugnis. Wir werden uns gemeinsam noch einmal einen Abschnitt aus Lukas lesen, den hat Viktor gerade vorgelesen, aber ich möchte ihn lesen, damit er euch gut in Erinnerung bleibt, wenigstens während der ganzen Predigt. Lukas 24, Verse 44 bis 49. Nun hört einmal ganz besonders hin, was Jesus hier den Jüngern sagt. Lukas beschreibt dies als die einzige Situation, in denen Jesus allen begegnete auf einmal. Wir wissen aus anderen Evangelien, es waren mehr solche Situationen, in denen Jesus allen Jüngern gleichzeitig erschien. Und sie berichten nicht alle das Gleiche. Der eine schreibt von dieser Sache, der andere Evangelist schreibt von einer anderen Geschichte. Aber hier, so wie Lukas es berichtet, jeder hatte ja sein Ziel, etwas zu sagen, steht es folgendermaßen, Lukas 24, Verse 44 bis 49. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße, Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Nun, das Erste, worauf ich hier aufmerksam machen möchte, ist die Schrift. Wenn wir sagen, es ist eine so wichtige Sache, dieses Evangelium weiter zu erzählen, so wichtig, dass alle Evangelisten es beschreiben, dann sollten wir uns sehr gut Gedanken darüber machen, wo wir anfangen. Und jedes Mal, wenn es darum geht, das Evangelium zu erzählen, die Botschaft von Jesus Christus weitersagen, oder ich möchte es heute anlässlich dieses Tages in diesem einen kurzen Satz zusammenfassen, ja, wie immer ein Satz, wenn ihr alles vergesst, wenigstens diesen Satz nehmt mit, den behaltet, verkündige die Auferstehung. Wo beginnst du, wenn du die Auferstehung verkündest? Und wenn wir jetzt, und ich bin ein großer Freund davon, ihr wisst es, dass wir immer von der Bibel ausgehen, hier anschauen, dann schauen wir aber, was hat Jesus gemacht? Wo ging er, von wo aus ging er los? Nun, er erscheint Ihnen, Viktor hat gerade gelesen, wie er dann erst den Zweien auf dem Weg nach Emmaus begegnete, und dann kamen die zurück, dann saßen sie alle zusammen, und dann ist Jesus allen zusammen erschienen, hat ihnen die Wunden gezeigt, hat gegessen, hat gesagt, ich bin nicht ein Geist, sondern ich bin wirklich leibhaftig da, mit Körper, mit Fleisch, mit Knochen, mit allem, was dazugehört. Und dann erinnert er sie an Folgendes. Er sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe. Also er spielt hier auf die Auferstehung an, dass er auferstehen würde. Als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Jesus als Sohn Gottes, als Urheber der Welt, als derjenige, der das Logos ist, der das Wort Gottes selber ist, der ja die Bibel geschrieben hat, der sozusagen zu den Propheten geredet hat und ihnen gesagt hat, was sie aufschreiben sollen, der dabei war, als Gott Mose das Gesetz gab und Mose es aufschrieb. Dieser Jesus bezieht sich auf das geschriebene Wort in der Bibel. Das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Das ist ungefähr so ähnlich, als würden Eltern würden wegfahren für eine Woche und dann würden sie ihren Kindern Regeln aufschreiben, ein paar Sachen, die sie beachten müssen, vielleicht auch ein paar Aufgaben aufschreiben. Und die Eltern haben alles sehr gut behalten. Sie wissen ganz genau, was die Kinder tun sollen, aber sie zweifeln ein wenig an dem Gedächtnis der Kinder, zumindest wenn es darum geht, Aufgaben zu erfüllen. Deswegen schreiben sie alles auf. Und nun kommen die Eltern nach einer Woche zurück und sie sehen, dass 1, 2, 3, 5 Sachen nicht getan worden sind. Und sie stellen die Kinder zur Rede und sagen, warum habt ihr das nicht getan? Die Kinder sind ganz verdutzt und verwundert und sagen, wieso? Warum sollten wir das machen? Wer hat das gesagt? Und nun würden diese Eltern nicht sagen, wir haben es euch doch gesagt. Sondern diese Eltern würden sagen, lasst uns mal prüfen. Und sie holen das Schreibstück hervor, das sie selber geschrieben haben. Und sie verweisen die Kinder auf das, was sie geschrieben haben. Da steht's. Ihr solltet das tun. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern einfach sagen würden, ich hab's euch doch gesagt, dass ihr das tun sollt. Sie sind selbst die Autorität. Sie müssen nicht auf ihr Wort zurückgreifen, das, was sie geschrieben haben. Sie haben es befohlen. Sie können sagen, ich hab's befohlen. So ist es. Jesus tut es nicht. Auch wenn Jesus die Autorität hatte, auf die Erde zu gehen und neue Dinge zu verkünden, vieles Neues zu offenbaren, unabhängig davon, ob es schon in der Bibel steht oder nicht, ist es interessant zu beobachten, dass Jesus selber sich auf die Bibel gründete, also auf das Alte Testament, auf die Schriften. Das ist sehr interessant. Es ist also nicht so, dass Jesus irgendetwas sagte, sondern er hat den Menschen ganz klar gesagt, schaut, von Mose angefangen, all die Propheten, die Psalmen hindurch, da bezieht sich so viel auf mich. Ihr hättet es wissen können. Ihr hättet es sogar wissen sollen. Die Zweiten, die uns das vorgelebt haben, sind die Apostel. Die Apostel waren alle Augenzeugen von der Auferstehung von Jesus. Sie haben ihn gesehen. Sie haben gesehen, wie er starb. Es gab die Beweise, dass er tot war. Da stach der Soldat in die Seite, da kam Wasser raus. Er atmete nicht mehr. Es war eindeutig, dass Jesus tot war, daran gab es keinen Zweifel. Das haben die Jünger gesehen und sie haben ihn so eindeutig lebend gesehen, dass es keinen Zweifel mehr daran gab. Also sie waren Augenzeugen der Auferstehung. Aber wenn ihr mal die Apostelgeschichte lest, beobachtet genau, wenn sie predigen, diese Apostel, und von der Auferstehung Jesu zeugen, und das tun sie oft, das wird mehrere Male in der Apostelgeschichte beschrieben, beziehen sie sich auf die Heiligen Schriften. Sie führen das Volk aus der Bibel heraus heran und sagen, schaut mal hier, der Christus musste auferstehen. Er musste sterben und auferstehen. Und dann sagen sie, ich habe es erlebt. Wir haben es gesehen, wir können es bezeugen. Es ist wirklich wahr, was dort steht. Aber sie haben nicht auf ihre eigene Beobachtung aufgebaut und dem Volk gesagt, ihr müsst schon glauben, was wir euch sagen, denn wir haben es wirklich gesehen, wie er starb und dann gesehen, wie er wieder lebte. Und das sind gleich 12 oder noch mehr Leute, die dort das bezeugen konnten. Paulus sagt an die Korinther, an einer Stelle hat er sich über 500 Leuten gezeigt und die meisten davon leben noch. Das war 20 Jahre später. Heißt, es gab damals hunderte Augenzeugen, die wirklich bezeugen und beweisen konnten, ja, dieser Mensch hat wirklich wieder gelebt, nachdem er gekreuzigt war. Das ist übrigens das am besten bezeugte Ereignis der ganzen Antike. Ja, egal, was ihr aus den alten Schriften lernt, also von den früheren Geschichten, von den Römern und den Griechen, die Geschichten von den Persern, von den Ägyptern, was man so in der Schule im Geschichtsunterricht lernt, alles wissen wir ja nur, weil irgendjemand irgendwo etwas geschrieben hat. Dann hat er den Brief abgeschrieben und vielleicht irgendwo verloren. Wir graben heute in der Erde und finden da irgendwelche Scherben oder sonstiges. Und dann basteln wir uns ein Puzzle zusammen und sagen, es muss so und so gewesen sein. Ja, dann gibt es die einen Geschichten, ist eine gute Kopie, eine ganze Schriftrolle erhalten. Bei dem anderen gibt es nur so ein paar Steine oder Gemälde in der Höhle. Ihr wisst, wie das mit dem Geschichtsunterricht ist, ne? Dieses Ereignis von Jesu Tod und Auferstehen ist das am beste bezeugte und belegte Ereignis von allem, was wir haben in der ganzen Geschichte. Sprich, wenn wir diesen vielen Zeugen, die das gesehen und auch viele, die es aufgeschrieben haben, dass Jesus tatsächlich wieder gelebt hat, nicht glauben wollen, rein wissenschaftlich jetzt gedacht, ja? Ihr wisst ja, ich bin nicht nur Ältester, nicht nur Prediger, ich bin auch Wissenschaftler, also Arzt, und da macht man reine Wissenschaft. Das hat mit Bibel nichts zu tun, zumindest bei denen nicht. Rein wissenschaftlich betrachtet, wenn du nicht glauben willst, dass Jesus auch verstanden ist, dann solltest du gar nichts von früher glauben. Was auch immer sie dir in der Geschichte, in der Schule erzählen, was ein Pharao dort gesagt hat, oder was dort von den Babyloniern geschrieben steht, oder von den Griechen, von Alexander dem Großen, wie er die Welt erobert. All diese Dinge, die beschrieben sind in der Geschichte, von dem, was wir von den alten Büchern her kennen, ist alles wissenschaftlich einfach viel schlechter belegt. Und vielfach wissen wir nicht, ob diese Kriege wirklich so gewesen sind, wie man es lehrt. Oder ob diese Stadt mal belagert war oder nicht. Das hat jemand geschrieben, aber ob das so war, weiß man nicht so genau. Dieses Ereignis von Jesus Christus ist das best belegte und beschriebene Ereignis aus der gesamten alten Geschichte. Und wenn die Jünger davon predigen, gehen sie von dem Alten Testament aus, indem sie den Leuten zeigen, es musste so geschehen. Schaut ihr Juden, die ihr an das Alte Testament glaubt, es musste so geschehen, da steht es geschrieben. Und dann sagen sie, wir haben es gesehen. Wir haben ihn lebend gesehen, wir sind Zeugen davon. Das dritte ist, Paulus, seine Schlussfolgerung in Römer 10 schreibt Paulus von der Verkündigung und er schließt sozusagen mit einer Schlussfolgerung ab und sagt in Römer 10, 17, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Wenn du die Auferstehung Jesu Christi verkündigst, beginne bei der Schrift, bei der Bibel. Beginne nicht bei logischen Schlussfolgerungen oder irgendwie solchen Sachen. Beginne bei der Schrift. Nun, vielleicht kann man ein Gespräch anders beginnen, aber grundsätzlich, es muss auf der Schrift basiert sein, auch wenn das Gespräch einmal ganz anders beginnt mit einem Menschen. Also, wir können zusammenfassen, die Schrift muss Ursprung unserer Verkündigung sein. Das zweite, also der zweite Schritt auf dem Weg, das Evangelium zu verkünden, die Auferstehung Jesu Christi zu verkündigen, heißt Verständnis. Du musst es verstehen. Ich meine, im Allgemeinen ist es logisch, ja? Wenn wir irgendetwas weitergeben wollen, etwas weitersagen, dann müssen wir das schon verstanden haben. Wenn dir jemand etwas erklärt und er weiß nicht genau, wovon er redet, was wirst du davon verstehen? Wahrscheinlich nicht viel. Also, dass wir Verständnis brauchen, ist wichtig. Und lass uns einmal hier schauen in Vers 45, wie das da mit Jesus und den Jüngern war. Jesus sagte ihnen die Schrift, und er sagte, schaut mal, es musste geschehen. Und dann, Vers 45, da öffnete Jesus den Jüngern das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Gut, nun machen wir den Fehler und hören einfach einmal auf, hier zu lesen. Wie hat Jesus das Verständnis geöffnet? Habt ihr eine Idee? Nun, er war Gott, ne? Er war Gott, er konnte einmal sagen, ups, Verstand einmal umgedreht, jetzt können sie besser verstehen. Und plötzlich wussten die Jünger alles. Dann fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie verstanden alles Mögliche. Es war nicht ganz so. Lasst uns mal weiterlesen. Vers 46. Er öffnete ihnen das Verständnis und sprach, so, jetzt kommt der Schlüssel, wie er ihnen das Verständnis geöffnet hat. Er sagte ihnen etwas, damit sie verstanden. Und sprach, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus dem Toten auferstehen. Jesus öffnete das Verständnis, indem er das geschriebene Wort erklärte. Das ist ein Schritt, den wir uns annehmen sollten. Du wirst die Bibel nicht verstehen können, die Worte Gottes nicht begreifen können, wenn du sie nicht studierst und sie dir aufgetan werden. Idealerweise ist einer da, der es dir erklären kann, der es dir öffnet, der sagt, schau mal, hier ist es. Nur so kannst du es verstehen, durch Erklären. Aber das ist nicht alles. Selbst wenn wir gute Erklärung haben oder selber gelernt haben, die Bibel zu studieren und denken, wir können das auch selbst dort alles auslegen, was dort drin steht, fehlt uns doch noch ein Teil, und zwar eben dieser Klick im Gehirn, den nur der Heilige Geist uns geben kann. Ein Verständnis, das mehr ist als nur mit unserem Verstand, dass wir etwas grammatisch begreifen vom Inhalt her. Wir wissen das schon sehr viel früher, das ist nicht erst jetzt passiert. Jesus hatte es ihnen ja oft erklärt. Und sie haben es oft nicht verstanden. All die Zeit, bis er starb, haben sie vieles überhaupt nicht verstanden. Und hier öffnete er ihnen Verständnis. Es war also nicht nur dadurch, dass er es ihnen noch einmal mehr erklärte, sondern da kam noch mehr hinzu bei den Jüngern. Etwas, das Jesus in ihren Herzen, in ihrem Kopf, in ihrer Seele, in ihrem ganzen Wesen veränderte, was sie selber nicht verändern konnten. Also irgendetwas brauchen wir, was von außen uns verändert, damit wir verstehen. Und es gibt auch schon in Psalm 119 dieses Gebet von dem Psalmisten. Und hier betet nicht jemand, der wenig Ahnung von der Bibel hatte. Das möchte ich betonen. Der Psalmist, der den Psalm 119 geschrieben hat, war von Gott eingehaucht. Er hat Gottes Worte niedergeschrieben. Also, es war einer derjenigen, der wirklich wusste, worum es geht. Und trotzdem, was ist sein Gebet? Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Auch dieser Psalmist, der sogar Dinge über Gott sagen konnte, die andere Menschen nicht wussten, er betet darum, dass Gott ihm die Augen öffnet, damit er das Wort Gottes, also die Wunder in seinem Gesetz, das Wort Gottes versteht, damit er das sieht, dass er das wirklich bemerkt. Also wir können sagen, ein zweiter Schritt, wenn wir vom ersten sagen, wir müssen von der Bibel ausgehen, das heißt, unser ganzes Zeugnis, unsere Verkündigung muss auf der Bibel basieren, dann ist in einem zweiten Schritt, müssen wir sagen, wir müssen es verstehen. Der praktische Teil davon ist, wir müssen um Verständnis beten. Wir können nicht einfach nur mit unserem Verstand alleine alles verstehen und dann wirklich begreifen, was Gott möchte. Und ich möchte euch nochmal in Lukas Kapitel 24 zurücknehmen, in Vers 25. Ihr erinnert euch, Jesus ging mit diesen zwei Jüngern nach Emmaus. Und die Jünger wussten nicht, dass es der auferstandene Jesus ist. Und diese Jünger, die sind ganz zerschlagen und Jesus tut so, als wisse er von gar nichts und fragt, warum seid ihr traurig? Ich sage, weißt du nicht, was hier in Jerusalem passiert ist all diese Tage? Was? Und sie erzählen ihm die Sache mit Jesus und die Hoffnungen, die sie da hatten. Und dann beginnt dieser Fremde, der scheinbar nichts verstanden hat von dem, was gerade passiert ist, der sagt, was ist denn da gewesen in Jerusalem? Fängt er an, sie zu schelten. Und er sagt, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann wieder bei Mose und bei den ganzen Schriften und erklärte ihnen, was sich auf Jesus bezieht. Aber hier der Vorwurf, ihr Unverständigen, euer Herz ist träge zu glauben. Das heißt, wenn du die Schrift liest, die Bibel liest und die Grammatik und die Worte verstehst, brauchst du immer noch den Glauben, um wirklich Verständnis zu haben. Es ist unmöglich, ohne Glauben das Wort Gottes vollkommen zu verstehen, also mit dem Herzen, mit dem ganzen, den ganzen tiefen Inhalt dieses Wortes wirklich zu begreifen. Du kannst die einzelnen Sätze, die Grammatik, die kannst du erzählen. Natürlich, das kann jeder. Jeder, der lesen und schreiben kann, kann Dinge lesen und sagen, aha, da steht das und das geschrieben. Und die Jünger haben doch auch ihr Leben lang immer wieder diese Stellen aus dem Alten Testament gelesen. Aber sie hatten keinen Glauben. Also sie waren zu träge zu glauben. Es ungefähr so, ja, so kann das nicht gemeint sein und dann ist es dies und wir versuchen alles sehr menschlich zu deuten und Gottes große Macht und Herrlichkeit, die rechnen wir gar nicht rein, wenn wir nicht gläubig sind. Da versuchen wir alles Mögliche umzudeuten. Die typischsten Sachen, die heute geschehen, ist, dass man aus der Bibel viele der Wunder, die Jesus getan hat, versucht mit irgendwelchen natürlichen Gegebenheiten zu erklären. Man sagt, ja, die wussten, die waren damals nicht so gebildet und die wussten nicht, was alles geht und nicht geht. Und deswegen haben sie das alles so gemacht. Ja, und als Jesus auf dem Wasser ging, dann ging er nicht wirklich auf dem Wasser, sondern nur, das, weiß ich nicht, schien die Sonne so oder als er ging am Ufer entlang und weil die das geblendet hat, hat es für die Jünger so ausgesehen, als ob Jesus auf dem Wasser ging. Ja, so verschiedene Erklärungen, weil der Glaube nicht da ist. Sie verstehen die Worte, die dort stehen. Sie verstehen die Grammatik, sie können es beurteilen, sie verstehen die Geschichte und sie verstehen doch nichts, weil sie nicht glauben. Das ist ein Unterschied zwischen Verstehen und Glauben und zwischen Verstehen und Nichtglauben. Wir müssen um Verständnis beten. Denn auch wir sind in der Gefahr, zu träge zum Glauben zu sein. Auch wir stehen in der Gefahr, immer wieder verschiedene Inhalte der Bibel nicht für so wahrzunehmen und unser Leben entsprechend nicht auszurichten. Wir sollten also um Verständnis beten, dass Gott uns unser Verständnis öffnet und wir seine Wunder, seine großen Herrlichkeiten in der Bibel sehen und begreifen. Der dritte Schritt, wenn wir die Auferstehung von Jesus verkündigen, so müssen wir das Evangelium verkündigen, das ganze Evangelium. Und wisst ihr, was so richtig interessant wäre? Vielleicht könnt ihr euch das mal als Hausaufgabe für die Hauskreise aufschreiben. Das Evangelium erklären. Es wäre sehr, sehr interessant, bei den vielen Gemeinden, die ich so kenne, bei den ganzen Christen in Deutschland, einfach mal einen Test zu machen. Erkläre das Evangelium. Kurz. Maximal eine DIN A4-Seite. Aber mindestens, ich sag mal so 4, 5 Sätze. Ja, ganz kurz. Könntet ihr das machen? Wüsste jeder von euch, was gehört ins Evangelium hinein und was nicht? Was beinhaltet diese gute Nachricht? Lasst uns einmal hier an der Stelle schauen. Vielleicht werdet ihr euch fragen, Mensch Andreas, wie kannst du jetzt so viele Dinge anhand dieser einzelnen Worte da schon hineindeuten? Ja, also ich will jetzt auch keine Eindeutung machen, sondern ich will es ja herausdeuten, was dieser Stelle steht. Aber wenn wir das Evangelium erforschen, dann ist es am besten, wir gehen in den Römerbrief. Dort wird das Evangelium am ausführlichsten erklärt. Und dann können wir natürlich sagen, okay, das sind die einzelnen Elemente, die im Römerbrief erwähnt werden, was für das Evangelium sehr wichtig ist. Und dann sehen wir, dass es an anderen Stellen ähnlich gemacht wird. Und auch hier, wenn man dann das eine Muster des Evangeliums aus dem Römerbrief hierhin rübernimmt und vergleicht, sieht man, eigentlich sind tatsächlich alle wichtigen Punkte erwähnt. Und ich möchte euch heute 4 Punkte mitgeben. 4 Punkte für das Evangelium, um sozusagen Stichworte im Kopf zu haben, was in das Evangelium hineingehört. Das erste, wenn wir vom Evangelium reden, sollten wir an unser Verhältnis zu Gott denken. Sagen wir Stichwort Gott. Gott ist der Herrscher der Welt und er wird von uns Rechenschaft fordern. Er hat uns gemacht, er hat uns eine Bestimmung und einen Zweck gegeben und die Menschen werden vor Gott Rechenschaft geben müssen. Wir werden vor Gott antworten müssen, warum wir etwas gesagt haben, warum wir etwas gemacht haben oder warum wir etwas nicht gemacht und gesagt haben. Wir werden vor Gott Rechenschaft geben müssen. Das ist das Erste, was wir bedenken müssen. Und in Vers 47 ist hier im Lukas-Evangelium geschrieben, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Und dieses Vergebung der Sünden weist auf diese Rechenschaft, die wir vor Gott haben. Denn wenn wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, dann wird Gott sein Gesetz halten, sein Gesetz, ja nicht unser deutsches Gesetz hier, oder unser Kulturgesetz wird zugrunde gelegt werden, sondern Gott wird sein Gesetz, die Bibel, zugrunde legen und wird sagen, wie passt du dazu? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Voller Sünde. Sünde heißt Verfehlung. Du hast das, wozu Gott dich bestimmt hat, verfehlt. Vielleicht fragst du dich, welche Frage wird er stellen? Weißt du, ich weiß es nicht genau, welche Fragen Gott stellen wird. Ich zitiere hier mal Matthias Fröhlich, er hat sich mehr damit beschäftigt. Wenn ich viel darüber nachdenke, dann komme ich zu dem Entschluss, dass er wahrscheinlich recht hat. Gott wird fragen, hast du geliebt? Hast du wirklich jeden Tag, jede Stunde und jede Minute deines Lebens. Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele Gott geliebt und deinen Nächsten auch, so wie dich selbst. Und dann werden wir vor Gott sagen müssen, nein, habe ich nicht gemacht. Es gibt viele, viele Tage in meinem Leben, wo ich mich mehr geliebt habe, als dass ich Gott geliebt habe. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Tag gibt, wo das mal nicht geschehen ist. Und dann brauchen wir Vergebung der Sünde. Das ist das, wo auch in diesem Abschnitt dieser Punkt vor Gott Rechenschaft geben indirekt erwähnt ist. Lukas erinnert daran und sagt, ihr müsst, wenn ihr das Evangelium predigt, wenn ihr Jesu Auferstehung predigt, es soll Vergebung der Sünden gepredigt werden. Das heißt, der Mensch muss merken, ich muss Rechenschaft vor Gott geben, ablegen. Ich habe gesündigt und ich brauche Vergebung. Punkt 2, wenn es um Evangelium geht, ist das Schlagwort Mensch. Also die Stellung von uns Menschen zu Gott. Gott fordert Rechenschaft. Was tut der Mensch? Er rebelliert. Gott hat den Menschen geschaffen und hat gesagt, das hier will ich, dass du es tust. Gott sagt, das ist gut. Gott sagt, das ist schlecht. Und was hat der Mensch gemacht? Adam und Eva? Nun, sie gingen an diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und haben gedacht, naja, scheint gut sein, davon zu essen. Sie haben es gemacht. Und was sagt Gott danach zu sich selbst im Himmel? Er sagt, sie sind geworden wie wir. Nun, die Menschen sind ja nicht Götter geworden, sondern in welcher Hinsicht sind sie wie Gott geworden? Indem sie jetzt selbst entscheiden, was gut und schlecht ist. Sie haben von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genommen und jetzt sagen wir, wir werden selber entscheiden, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Und das ist die Ursünde des Menschen und das tut der Mensch bis heute andauernd. Er verwirklicht sich selbst und jeder Einzelne sagt, ich will das tun, was ich will. Wir als Volk oder als Nation oder als Europa oder als Familie oder ich alleine entscheide, das ist gut, das tue ich, das ist schlecht, das tue ich nicht. Ja, mein Nachbar ist was anderes, der sieht das nicht für so schlecht an, aber das andere dafür. Und so ist jeder, macht für sich selbst die Entscheidung, was ist gut und was ist schlecht. Wir wollen selbst erkennen, was ist gut und was ist schlecht. Das tun wir bis heute, diese Ursünde. Aber wir sollten Gott fragen, was ist aus deiner Sicht gut und was ist schlecht? Und zwar durchgehend in unserem ganzen Leben. Das ist der zweite Punkt des Evangeliums. Wir Menschen sind Rebellen. Und es ist hier in den Worten Buße und alle Völker enthalten. Ja, wenn du Buße tust, dann musst du dich ja von irgendetwas abwenden. Also du bist Rebelle, der gegen Gott geht, wende dich ab, um nach Gott zu gehen. Und das Stichwort alle Völker schließt alle Menschen in diese Rebellion mit ein. Das dritte Wort, das wir für das Evangelium brauchen, wenn wir das Evangelium erklären wollen, ist Christus. Und natürlich, logisch, wird hier in diesem Abschnitt auf Christus der größte Wert gelegt. Er sagt, so steht es doch geschrieben. So musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündet werden. Das ist so der Kern des Evangeliums. Jesus ist gestorben, stellvertretend und hat deine Sünden getragen und er ist wieder auferstanden. Das ist der dritte Punkt. Das ist das, wo wir heute so besonders daran denken und es feiern wollen. Jesus ist auferstanden. Und das ist der wichtigste, der zentrale Teil der guten Nachricht. Streng genommen sind die ersten beiden Punkte gar keine gute Nachricht. Also im strengen Wortsinne nicht Evangelium. Das wir Gott Rechenschaft schulden und dass wir Rebellen sind, ist erstmal keine gute Nachricht, sondern es zeigt, wir sind verloren. Aber gerade hier, wenn Christus mit hineinkommt in das Evangelium, wenn Christus als das stellvertretende Lamm Gottes verkündet wird, wenn seine Auferstehung verkündet wird, dann wird diese Botschaft, diese Wahrheit zu einer guten Nachricht, zum Evangelium. Nur Christus, sein Leiden und Sterben, macht diese Botschaft überhaupt zu einem Evangelium. Also Evangelium heißt wörtlich übersetzt aus dem Griechischen gute Nachricht. Nur Jesus Christus, seine Auferstehung und sein Sterben machen dieses gut davor. Sonst wäre es eine Nachricht, eine Wahrheit. Ja, Wahrheit, richtig. Aber eine schreckliche Wahrheit. Aber wenn wir Jesus Christus hineinnehmen, dann wird aus dieser Nachricht eine gute Nachricht. Wisst ihr, Geschwister, wenn irgendeiner von euch seinen Nachbarn, seinen Arbeitskollegen, die Leute auf der Straße oder sonst irgendwo das Evangelium weitersagt und er spricht nicht von dem Werk, das Jesus Christus getan hat, kannst du es auch gleich ganz sein lassen. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir gar nicht sagen sollen, du kannst heute deinem Nachbarn sein Problem vor Augen stellen und sagen, dass er Gott gegenüber Rechenschaft schuldig ist und dass er ein Rebell ist, der nicht nach Gott fragt, und beten, dass Jesus in sein Herz redet und er wissen will, was soll ich jetzt tun. Aber wenn du Menschen niemals Christus im Evangelium predigst, wenn du niemals die Auferstehung weitersagen wirst, hast du das Evangelium nicht verkündet. Du hast eine Wahrheit der Bibel verkündet, aber nicht das Evangelium, die gute Nachricht. Und wenn der Mensch das nicht weiß, wenn er nicht Christus im Zentrum des Ganzen sieht, wenn du ihm nicht den auferstandenen Christus predigst, tja, dann hast du einen denkbar schlechten Job gemacht als Christ. Oder um es vielleicht anders zu sagen, du warst kein Zeuge. Jesus sagt, aber ihr seid hier von Zeugen, geht hin und bezeugt es. Und dann müssen wir sagen, du warst nicht Zeuge, du hast es nicht bezeugt. Nun, der vierte Punkt ist irgendwie logisch. Das ist schon beinahe kein vierter Punkt mehr, aber er ist so wichtig, dass man ihn trotzdem noch als vierten Punkt hineinnehmen will. Steckt in dem Wort Buße, und ich würde ihn mit dem Schlagwort Antwort geben. Ja, wir haben jetzt Gott, wir haben den Menschen, Christus und eine Antwort. Du musst eine Antwort geben. Es nutzt dem Menschen nichts, wenn er weiß, ich werde Gott Rechenschaft geben müssen. Wenn er weiß, ich bin ein Rebell gegen Gott und ich bin Sünder. Wenn er weiß, nur in Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung gibt es Vergebung. Aber wenn er nicht antwortet, wenn er es nicht für sich annimmt, also keine Buße tut und eine Lebensumkehr vollzieht, dann nutzt es ihm nichts. Dann ist diese gute Botschaft für ihn eine Gerichtsbotschaft geblieben. Und insofern ist es wichtig, Buße zu tun, eine Antwort zu geben als Mensch. Sonst bist du und bleibst du verloren, ganz gleich, wie gut du das Evangelium kennst. Buße umfasst den Aspekt der Umkehr. Also wenn wir von Buße reden, dann reden wir von Umkehr. Das alte Leben, wo ich selber bestimmt habe, was gut und schlecht ist, was ich machen möchte, das müssen wir weglassen, uns davon abwenden und zu einem neuen Leben hinwenden, das durch den Gehorsam Gott gegenüber gekennzeichnet ist. Oder man könnte es mit einem anderen Wort formulieren und sagen, Nachfolger werden, Nachfolger Christi werden. Also das Evangelium erzählen ist der dritte Schritt, wenn wir die Auferstehung Jesu Christi verkünden. Und es besteht aus den vier Unterschritten Gott, Mensch, Christus, Antwort. Der vierte Schritt der Verstehung Jesu Christi zu verkünden, ist die Verkündigung selber. Nun, verkünden kann man sehr unterschiedlich. Ich kann jemandem etwas schreiben, ich kann mit ihm reden, mit einem Einzelnen, ich kann mich auf die Straße hinstellen oder so wie hier in der Kirche, im Gottesdienst, das Evangelium verkünden. Die Verkündigung ist sehr unterschiedlich. Das kann ich zu Hause machen, das kann ich in der nächsten Stadt in meinem Land machen oder irgendwo auf der Welt. Wir sehen das, dass an die Frauen gesagt wurde, Matthäus 28,10 zum Beispiel, da sagen die Engel den Frauen, Jesus sagt es selber den Frauen, geht, verkündet es den Jüngern, sagt ihnen, ich bin auferstanden und ich gehe ihnen nach Galiläa vor. Und dann kamen sie nach Galiläa und was sagte Jesus ihnen dort? Also Matthäus beschreibt es so, Matthäus fasst es sehr kompakt. Geht hin in alle Welt und verkündet diese gute Botschaft. Oder mit seinen Worten, macht zu Jüngern. Ja, es war so, Jesus sagt den Frauen, nachdem er ihnen erschienen ist, sagt den Jüngern, ich bin auferstanden. Ich will mich mit ihnen in Galiläa treffen. Und dann ging er nach Galiläa, trifft sich dort mit seinen Jüngern und sagt seinen Jüngern, geht, verkündigt in der ganzen Welt. Ich bin auferstanden. Wir sehen hier die Frauen, sie hatten einen ganz kleinen Auftrag. Vielleicht wird es auch auf so manch eine Frau heute zutreffen, wenn sie Hausfrau ist und zu Hause mit den Kindern viel zu tun hat, je nach Umständen unterschiedlich. Dann hat sie nicht den Auftrag, in die weite Welt zu gehen. Dann ist es möglicherweise nur, die Kinder vorzubereiten, und ihnen das Evangelium zu verkünden. So wie die Jünger eine ganz konkrete Zielgruppe hatten, die Frauen hatten eine ganz konkrete Zielgruppe, geht zu den Jüngern und sagt ihnen, ich bin auferstanden. Und dann sehen wir auf der anderen Seite das Beispiel der Jünger, wo Jesus sagt, ihr sollt verkündigen in meinem Namen die gute Botschaft in Jerusalem anfangen, aber am Ende sollen es alle Völker wissen. Ja, und so ist es bis heute. Die eine geht dahin, der andere geht dorthin. Die eine Gemeinde bleibt an der Stelle, wo sie ist, oder nur so kleine Region, wie auch immer. Aber jeder von uns ist an einem Platz und ist dort aufgefordert, das Evangelium weiter zu verkünden. Zu Hause, in der Nachbarschaft, Arbeitskollegen, mit den Menschen, mit denen du zusammenkommst. Beginne bei der Schrift, bitte um Verständnis, sag das ganze Evangelium und verkünde dort, wo du die Gelegenheit hast, das zu verkünden. Das Zeugnis, Punkt 5. Jesus sagt seinen Jüngern in Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon. Nachdem Jesus selbst es ihnen vorgelebt hat, bei der Schrift anzufangen, das Evangelium zu verkünden, sagt er den Jüngern, aber ihr seid Zeugen hiervon. Und die Jünger, die taten es genau so. Sie sind bei der Schrift, haben sie immer wieder begonnen. Zum Beispiel die Pfingstpredigt von Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ihr könnt die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Es gibt viele Stellen, 2,32 oder auch 3,15, Kapitel 4,2, das ist eine Hausaufgabe für den Hauskreis. Ich glaube, das steht auf unseren Zetteln. Schaut mal in der Apostelgeschichte, wie oft dort die Botschaft mit der Auferstehung Jesu zusammengebracht wird. Das Zeugnis geben mit der Auferstehung. Die Apostelgeschichte ist eine Geschichte, die beschreibt, wie die Apostel in die Welt gingen und der Welt gesagt haben, die Schriften Gottes sagten, Jesus wird kommen, für uns sterben und er wird wieder auferstehen. Und ich habe es gesehen. Wir können es bezeugen. Und die, die nicht es gesehen haben, die haben gesagt, die haben es gesehen. Und schau dir mein Leben an. Es ist ein neues Leben. Und ich finde das so wichtig. Dein Zeugnis, das du lebst, muss mit diesem übereinstimmen. Sprich und verkündige das Evangelium, aber dann bezeuge und sag, Und in mir hat Gott genau das Gleiche getan. Er lebt in mir. Das haben wir gesungen vor der Predigt. Wenn du fragst, woher ich's weiß, er lebt im Herzen mein. Ich sehe ihn im Herzen, ich erlebe ihn und ich weiß, wie er mein Leben verändert hat. Jesus lebt. Er ist real in meinem Leben da. Nur zwei Beispiele, die die Wichtigkeit des Ganzen hervorheben. Einmal Wilder Smith. Das ist ein schon verstorbener Chemiker. Der hat eine dieser Elite-Universitäten in Cambridge, glaube ich, in England, hat er studiert. Und dort hat er seinen kindlichen Glauben verloren durch einen scheinbar wissenschaftlichen Denkbeweis eines Professors, dass die Evolution tatsächlich gewesen sein kann. Schließlich irgendwann, wenn man unendlich viel Zeit, unendlich viel Material hat und unendlich viel Ereignisse passieren, dann muss man sagen, wird irgendwann alles entstehen können und dann kann auch ein langer DNA-Strang, der den Menschen macht, entstehen. Ja, also es muss alles entstehen können, von alleine. Das war seine Überlegung. Und das hat dazu geführt, dass Wilder Smith seinen kindlichen Glauben, den er von seinen Eltern hatte, verloren hat. Er wurde ungläubiger Wissenschaftler und war das viele Jahre lang. Für ihn war die Sache mit dem Christentum abgeschlossen. Nun, es kam die Zeit, da kam er doch immer wieder dazu, mit diesem Glauben in Berührung. Und er hat sich aber viel Gedanken gemacht. Und eines seiner großen Probleme an Jesus war, dass Jesus die Schöpfungsgeschichte akzeptiert hat. Und er sagte, Mensch, wenn Jesus, dieser gute Mann, so alles weiß und Gott ist, dann würde er doch nicht die Schöpfungsgeschichte akzeptieren. Dann müsste er doch wissen, dass das durch Evolution entstanden ist. Und das war für ihn das Problem an Jesus. Nun, er kam immer wieder mit gläubigen Menschen in Berührung und das Leben eines alten Mannes, der nicht so klug war wie Wilder Smith, der war nicht gelehrt, aber sein Leben mit Gott und auch das Leben mit anderen Menschen hat ihn letztendlich so weit klein gekriegt, dass er sich bekehrt hat, noch bevor er das Problem mit der Evolution verstanden hatte oder mit der Schöpfung. Erst nach seiner Bekehrung hat er selber gemerkt, darüber nachgedacht und verstand, wo der Denkprozess, also der wissenschaftliche Fehler in dem Versuch von dem Professor war. So, das ist so. Er hat wirklich das stärkste Argument gegen die Evolution. Das allerstärkste, es gibt kein stärkeres Argument. Das ist jetzt nicht unser Thema. Das hat er dann aber erst nach seiner Bekehrung erkannt. Das Zeugnis eines Menschen, eines Mannes, der nicht sehr klug war, aber er kannte die Bibel, er verstand sie besser als dieser Wilder Smith, der viel schlauer war. Er hat es ihm erzählt und er hat es gelebt. Und das hat diesen Mann dazu gebracht, sich zu bekehren, noch bevor er alle seine wissenschaftlichen Probleme erklärt bekommen hat. Zweite, vielleicht kennt ihr den Film Der Fall Jesus, insgesamt sehenswert. Da geht es darum, dass ein Ehepaar ungläubig ist und durch eine Situation, Bewahrung vor Tod der eigenen Tochter, kommt die Frau dahin, dass sie in eine christliche Gemeinde kommt und sich bekehrt. Und dem Mann, das ist ein Journalist, den stört das sehr, sehr stark. Es gefällt ihm nicht, dass seine Frau Christin geworden ist und er beschließt, das Christentum zu widerlegen. Viele Beweise sammelt er und möchte letztlich die Auferstehung von Jesus Christus widerlegen, wissenschaftlich widerlegen. Denn, so hatte ihm jemand gesagt, das Christentum baut auf diese Auferstehung von Jesus Christus. Und wenn du die widerlegst, dann ist das ganze Christentum zerschlagen. Und er hat ein Argument nach dem anderen gesammelt. Er hat hochrangige Leute kontaktiert und am Ende musste er irgendwann einfach zerbrechen und feststellen, alle seine wissenschaftlichen Argumente gegen die Auferstehung sind nicht haltbar. Die Auferstehung ist nun mal einfach das am besten dokumentierte Ereignis der ganzen alten Zeit. Und er hat letztlich sich auch bekehrt und er sagte dann seiner Frau, weißt du, letztlich habe ich mich nicht bekehrt, weil ich das alles erkannt habe, dass Jesus auch verstanden sein muss, wissenschaftlich, sondern weil ich dich immer erlebt habe, wie du gelebt hast als Christ. Das hat mich letztlich dazu geführt, mich wirklich zu bekehren. Der Aufruf an uns heute ist: Verkünde die Auferstehung von Jesus Christus. Und das tue, indem du erstens von der Bibel ausgehst, um Verständnis betest, dass du das Evangelium verkündest, dort verkündest, wo du dich aufhältst und wo du bist, an deinem Ort, und es bezeugst mit deinem Leben. Amen. Lass uns aufstehen und ich werde beten. Himmlischer Vater, ich bin dir dankbar für dein Wort und ich bin dir noch viel, viel mehr dankbarer dafür, dass du dein Wort immer hältst und dass uns eine feste Zuversicht ist, dass es in Erfüllung gehen wird. Und so, wie du das verheißen hast, so ist Jesus gekommen, gestorben, wieder auferstanden. Und ich danke dir, dass wir heute darüber dieses glauben können. Und ich will dich auch bitten, in Jesu Namen, dass du uns lehrst, die Auferstehung von Jesus Christus weiterzusagen. Dass du uns Mut und Kraft gibst, so wie du damals den Jüngern den Heiligen Geist gegeben hast, auch uns heute die Kraft gibst, durch deinen Geist diese Botschaft weiter zu verkünden. Amen.